Man zeigt den Leuten jeden Tag und jeden Abend, wer die wirklich Mächtigen im Lande sind, obwohl wir ja wissen, dass dieses Politpersonal, diese wenigen Leute, die da die Seifenoper Politik in den Nachrichten für uns verkörpern, dass die nicht die Macht haben. Ich muss mir ja nur anschauen, wegen vierter Gewalt, ich muss mir ja nur anschauen, wem die Leit- oder Staatsmedien gehören. Wenn ich von Definitionsmachtverhältnissen spreche, von Deutungshoheit, dann ist das ein Kampffeld und das ist nicht entschieden, wie die Sache ausgeht. Was nicht bekämpft wird und eine große Reichweite hat, würde mich immer skeptisch machen. Mhm.
Das Vertrauen in ARD, ORF und Co. ist im Keller. Und doch prägen sie weiter, was die Mehrheit denkt. Wie passt das zusammen? Mein heutiger Gast hat sich damit genau beschäftigt. Michael Mayn, Medienforscher und Autor des brandneuen Buchs Staatsfunk. Er sagt, die sogenannte vierte Gewalt ist ein Mythos. Journalismus, wie er heute funktioniert, ist keine Kontrolle der Macht, sondern Teil davon. Wir sprechen über gesteuerte Öffentlichkeit, über die Rolle von Alternativmedien und darüber, wie ein neues Mediensystem aussehen könnte. Liebe Zuseher, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Elsa auf 1. Herr Professor Mayn, ich begrüße Sie ganz herzlich bei mir im Studio. Danke, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Professor Mayn, diverse Umfragen zeigen, das Vertrauen in die Leitmedien, wie ich auch jetzt gerade sagte, ist im Keller. Und dennoch beeinflussen Sie aber ganz stark die öffentliche Meinung. Oder wie sehen Sie das? Wie groß ist Ihr Einfluss noch trotz dieser Vertrauenskrise?
Ja, diese Vertrauenskrise ist ja eine Krise des politischen Systems. Umfragen, die sich mit dem Vertrauen in die Medien beschäftigen, messen eigentlich Zustimmung zum politischen System. Was antwortet man als Befragter, wenn es darum geht, vertrauen Sie den Medien? Woran denkt man bei den Medien? Woran denkt man als Zuschauer, als Leser? Denkt man an den letzten Fußballbericht, an den Wetterbericht, an die Nachrichtensendung? So genau weiß das keiner. Meine Forschung zeigt, dass diese Umfragen letztlich Zustimmung zum politischen System abbilden. Und wir wissen, dass diese Zustimmung so tief im Keller ist, wie sie in den letzten 50 Jahren nicht war. Wir wissen, dass ein Drittel der Menschen unzufrieden sind mit dem politischen System, ein Drittel, die das auch in Umfragen äußern, wenn sie dann überhaupt noch mitmachen. Solche Umfragen sind ja immer auch ein Instrument der Macht und es gibt genug Menschen im deutschen Sprachraum, die überhaupt nicht mehr mitmachen, wenn irgendein Institut anruft oder sogar jemanden vorbeischickt, weil sie sagen, ich möchte mit diesen Leuten nicht mehr reden. Also wir haben eine Krise des Vertrauens in das politische System, die sich in eine Krise des Vertrauens in die Medien weiterentwickelt, weil die Medien, für die Leitmedien, die Staatsmedien als Instrument des politischen Systems gesehen werden. Sie haben trotzdem noch Einfluss, das war ja Kern der Frage, sie haben trotzdem Einfluss, weil die Staatsmedien uns mitteilen, welche Moral wir öffentlich vertreten müssen, was wir draußen im Gespräch mit Unbekannten sagen müssen, um nicht ausgeschlossen zu werden aus dem Sozialverband. Wir erfahren in den Leitmedien, in den Staatsmedien, was die anderen wissen. Medien wirken ja nicht direkt, indem sie uns sagen, jetzt müsst ihr beim nächsten Mal ÖVP, FPÖ, SPD, CDU wählen. Medien wirken indirekt, indem sie uns erzählen, was die anderen wahrscheinlich denken. Wir unterstellen, dass Medien wirken, sind uns selber aber ziemlich sicher, dass sie bei uns nicht verfangen. Bei den anderen sind wir uns nicht mehr ganz so sicher. Also werden wir draußen lieber das vertreten, das zeigen, was wir an Moral aus den Staatsmedien mitgenommen haben. Wir beobachten außerdem, wenn wir Leitmedien nutzen, beobachten wir Definitionsmachtverhältnisse, Herrschaftsverhältnisse. Wir schauen, wer hat es geschafft, seine Themen und vor allen Dingen seine Moral in die öffentliche Kommunikation hineinzubringen. Wer ist in den wichtigsten Hauptnachrichten des jeweiligen Landes vertreten? Welcher Politiker darf da sprechen? Wer darf unwidersprochen seine Meinung äußern? Wem wird widersprochen? Wer wird delegitimiert? Auch das hilft uns klarzukommen in der Welt, in der wir ja irgendwie Teil der Gesellschaft sind. Wir müssen im Beruf, in der Arbeit klarkommen. Wir müssen uns möglicherweise bewerben um Steuertöpfe, müssen irgendwie mit der Macht ins Benehmen uns setzen. Also brauchen wir die Themen und die Moral aus den Leit- oder Staatsmedien, um klarzukommen. Und das ist ein erhebliches Wirkungspotenzial.
Das heißt, oft auch, wenn man ihnen nicht jetzt so glaubt, was sie sagen, aber diese Leitmedien geben einfach der gesamten Öffentlichkeit Orientierung, kann man das so sagen?
Ja, Glaubwürdigkeit ist keine Kategorie. Ich muss dieser Tagesschau, ich muss der Süddeutschen Zeitung oder meinem Regionalblatt nicht glauben, wenn ich denn unterstelle, dass ich A, sehe, wer gerade Macht hat, wer schafft es, seine Sicht der Dinge da unterzubringen, und B, unterstelle, dass die anderen wissen, was dort gesagt worden ist, vor allen Dingen die Menschen, die über mein Leben entscheiden können, weil sie im Rathaus sitzen, im Landratsamt, weil sie Minister sind, weil sie meine Chefs im Betrieb sind. Also muss ich dem nicht glauben, sondern einfach nur wissen, was da gemeldet wird, um nicht isoliert zu werden. Das ist ja unsere größte Angst. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Wir wollen Teil eines Verbundes sein. Wir wollen dazugehören. Also vermeiden wir möglichst, wenn es denn nicht sein muss, mit gegenteiligen Ansichten, vor allen Dingen mit einer anderen Moral aufzutreten.
Das heißt aber, die Hoffnung, die viele haben, dass sich diese Medien früher oder selber selbst erledigen, weil sie sich eben selbst entlarven durch die vielen Lügen, ist die begründet oder eher unbegründet?
Ich würde sagen, eher unbegründet. Wenn die These stimmt, dass Herrschaft heute Definitionsmacht bedeutet. Herrschaft bedeutet, dass ich entscheiden kann, ob über bestimmte politische Fragen geredet wird und wie darüber geredet wird. Natürlich gehört Macht dazu, natürlich gehören Ressourcen dazu, wenn ich, weiß ich, eine Ostsee-Pipeline sprengen möchte. Die größere Macht liegt da, wo darüber entschieden wird, ob wir darüber reden und wie wir darüber reden. Wenn diese These also stimmt, dann wird Macht, wird Herrschaft alles versuchen, die wichtigsten Kommunikationskanäle unter Kontrolle zu behalten. Also wird sich das nicht einfach so von selbst erledigen können.
Ja, es glauben halt dann viele, dass halt einfach, wenn keiner mehr die sieht, ja, wenn sich keiner mehr die Leitmedien anzieht, wenn keiner mehr die Zeitungen kauft oder was auch immer, dass es dann einfach so einen Druck oder so ein Druck aufgebaut wird gegenüber den Medien, dass sie halt auch vielleicht einknicken oder ihr Verhalten ändern. Das ist halt.
Ja gut, aber ich bekomme natürlich in den Medien die Sprachformeln, auch die Themen, in den Leitmedien, in den Staatsmedien, die Themen und die Sprachformeln vorgesetzt, die mir helfen, in die Schatzkammern des Staates zu kommen. Wenn ich weiß, dass jeder zweite Job heute in irgendeiner Weise an staatlichen Geldern hängt, wenn alles, was wir im Bereich der Bewusstseinsindustrie haben, müssen wir ja nur in die Theater schauen, in die Kultur, in die Filmförderung. Ich muss also wissen, ob ich gerade ein Sternchen setzen muss, einen Unterstrich oder einen großen Buchstaben in die Wörter einfügen, um mich der aktuellen Ideologie anzupassen. Das muss ich wissen, sonst bekomme ich das Geld nicht. Brauche ich gar keinen Antrag schreiben. Und solange so viele Menschen an in irgendeiner Weise Machttöpfen hängen, werden diese Menschen die entsprechenden Kanäle nutzen. Meine, in der DDR hatten die Haushalte im Schnitt 1,5 SED-Zeitungen. Also jeder Haushalt hatte im Durchschnitt 1,5 SED-Zeitungen abonniert, obwohl die Leute diesen Sachen nicht geglaubt haben. Jedem war klar, dass da die Macht spricht, aber man wollte trotzdem wissen, was die Macht zu sagen hat, um draußen klarzukommen.
In Ihrem Buch Staatsfunk, da sagen Sie ja, wie ich jetzt anfangs gesagt habe, die vierte Gewalt, so wie sie sich jetzt darstellt oder wie sie auch als Mythos oft aufgebaut wird, das ist alles ein Schwindel. Was also würden Sie jetzt sagen, was ist die Funktion der öffentlich-rechtlichen bzw. der Leitmedien in unserem derzeitigen politischen System?
Ja, wenn man es böse formulieren wollte, geht es um Zustimmung zum System, es geht um Stabilität und es geht auch um gute Laune. Ich bin ja großer Fußballfan. Im Sommer spielt die Fußball-Bundesliga nicht. Im Sommer haben die Leute Lust, draußen zu sein, sich mit ihren Freunden zu treffen, Natur zu genießen, am Strand zu liegen, zu schwimmen und solche Dinge zu tun. Jetzt kommen wir auf den Herbst. Da gehen die Spiele wieder los. Sie beginnen neuerdings, noch gar nicht so lange, wenn man geschichtlich zurückschaut, schon am Freitag, gehen bis zum Sonntag. Das sind Zeiträume, in denen Menschen auf dumme Ideen kommen könnten. Die könnten darauf kommen, sich mit anderen zu vernetzen, sich anders zu informieren. Das sind freie Tage, wo man irgendwas tun könnte, was Stabilität gefährdet, was möglicherweise auch andere zum Nachdenken bringt. Also sendet man Fußball-Bundesliga. Das ist jetzt nur ein Beispiel für gute Laune und Stabilität. Man zeigt den Leuten jeden Tag und jeden Abend, wer die wirklich Mächtigen im Lande sind, obwohl wir ja wissen, dass dieses Politpersonal, diese wenigen Leute, die da die Seifenoper-Politik in den Nachrichten für uns verkörpern, dass die nicht die Macht haben. Das ist uns ja klar. Wenn ich das aber jeden Abend sehe, wenn ich jeden Abend höre, wie wichtig diese Dinge sind, wie wichtig Washington für uns ist, dann komme ich gar nicht auf die Idee, dass es anders sein könnte. Also die permanente Wiederholung führt auch zu sowas wie Stabilität und Zustimmung. Ich muss mir ja nur anschauen, wegen vierter Gewalt, wem die Leit- oder Staatsmedien gehören. Das sind im deutschen Sprachraum entweder ultrareiche Familien, denen die großen Medienkonzerne gehören, Mohn, Bertelsmann, weiß ich, 7 Milliarden Euro Privatvermögen, Bauer, Burda, Springer, Döpfner, das sind alles Multimilliardäre, na Multi vielleicht nicht, aber im einstelligen Milliardenbereich oder halt im hohen dreistelligen Millionenbereich. Also Leute, die selbst die Macht sind und kein Gegenspieler der Macht sein können, wie das ja die Erzählung von der vierten Gewalt behauptet. Oder es ist der Staat direkt, wie ich das ja beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk heiße. Diese Machtverhältnisse, diese Besitzverhältnisse werden verschleiert über solche Erzählungen wie die vierte Gewalt. Das ist ein Teil des Medienmärchens, was uns seit dem Zweiten Weltkrieg aufgetischt wird. Ein zweiter Teil ist, dass der Journalismus unabhängig ist, neutral, dass er objektiv sein könne. Wenn das permanent wiederholt wird, wenn es durch Studio-Design auch unterstützt wird. So ein Tagesschau-Studio sieht ja fast noch mehr wie ein Raumschiff aus. Das ist ja auch schon ein Raumschiff, aber die ist ja vielleicht auch angelehnt an die Nachrichtenstudios. Aber die Idee dahinter ist schon, dass das außerhalb dieser Welt steht. Das ist objektiv. Das hat mit den Machtstrukturen dieser Welt überhaupt nichts zu tun, obwohl wir wissen, dass Journalismus genau wie jeder andere Mensch nicht objektiv sein kann. Und der dritte Teil des Medienmärchens beschäftigt sich mit den Rundfunkstrukturen. Da wird uns erzählt, dieser Rundfunk gehört uns, wird von unseren Leuten kontrolliert und es gibt Verfahren, die den Beitrag festlegen, die also objektiv ermitteln, wie viel Geld wir alle zu zahlen haben, damit dieser Rundfunk unsere Interessen vertritt. Wenn man da ein bisschen genauer hinschaut, sieht man, ja mein Gott, das ist ein Rundfunk in der Hand der Macht, in der Hand eines Parteienkartells, eines Apparats, der da seine Botschaften unter die Leute bringt und die Leute dazu noch dazu zwingt, dafür zu bezahlen.
Ihr Buch trägt ja den Titel Staatsfunk. Also Sie benutzen dieses Wort ganz bewusst, was die Medien selbst ja nicht so gerne hören. Was also sagen Sie, was unterscheidet denn den öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch von Staatspropaganda?
Ja, eigentlich nur der Name und die Gremien, die dahinter liegen. Man, dieser Titel Staatsfunk hat bei mir drei Funktionen. Das ist zum einen eine Diagnose. Also wer macht heute Rundfunk? Es ist eine Prognose. Ich denke, wir werden über kurz oder lang, hängt ein bisschen von der Machtkonstellation ab, davon ab, wie die Wahlen in Österreich, Deutschland in den nächsten Jahren ausgehen werden. Wir werden Staatsfunk haben, wie in vielen anderen europäischen Ländern, die vor einer gewissen Zeit noch öffentlich-rechtlichen Rundfunk hatten. Und es beschreibt bei mir auch eine lange Linie. Der Rundfunk war von Anfang an in der Hand von Militär, Staat und großem Kapital. Es war einfach verlockend. Man muss sich in diese Zeit zurückversetzen, Erster Weltkrieg. Es war verlockend, einen Kanal zu bekommen, mit dem ich im Wortsinn rund funken kann. Ich kann mit einem Funken alle Köpfe in Brand setzen. Ich kann meine Leute erreichen, selbst wenn der Gegner alle Kabel gekappt hat, wenn er seine eigenen Soldaten dazwischen hat. Ich kann trotzdem über Funk meine Linien weiter erreichen. Das war eine Verlockung, die für diese drei Akteure, Militär, Staat und großes Kapital, zu verlockend gewesen ist. Man hat dann 1945 in gewisser Weise auf Reset drücken müssen, weil direkter Staatsfunk verbrannt war. Jeder hat gesehen, wohin das führen würde. Also hat man diese drei Medienmärchen erfunden, um zu verschleiern, dass nach wie vor von den gleichen Kräften rund gefunkt wird, wie das vorher der Fall war. Also von daher kein Unterschied, außer die Erzählung, außer Gremien, außer Verfahren, die suggerieren, dass unsere Leute, in diesem Fall Parlamentarier, da irgendwas zu sagen haben. Dass das nicht der Fall ist, hat man in Deutschland gesehen bei der letzten Beitragserhöhung. Auch eine schöne Sache, dass dieses Geld jetzt nicht mehr Rundfunkgebühr heißt, sondern Beitrag, ja zum Teil sogar als Demokratieabgabe verklärt. Bei der letzten Beitragserhöhung hat ja ein Landtag in Ostdeutschland, in Sachsen-Anhalt, einfach nicht abgestimmt, weil man wusste, dass eine CDU-AfD-Mehrheit dagegen sein würde. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, macht nichts. Die haben da in Sachsen-Anhalt ohnehin keine Argumente. Macht auch nichts, wenn so ein kleines Bundesland dagegen ist. Wir lassen trotzdem den Leuten mehr Geld aus der Tasche ziehen. Man hatte Argumente in Sachsen-Anhalt, unter anderem die Einflusslosigkeit des Parlaments. Parlamente stimmen formal über den Rundfunkbeitrag ab. Sachsen-Anhalt hat gezeigt, dass das wirklich nur formal ist. Die Parlamentarier haben keine Möglichkeit abzulehnen oder einen Gegenvorschlag einzubringen, weil dann im Zweifel das Bundesverfassungsgericht sagt, oh ja, ein Bundesland, dazu noch so ein kleines im Osten, macht überhaupt nichts.
Rechtsextrem oder unkorrekt, aber richtig. Das neue Buch von Elsa Mittmannsgruber ist ein einziger Tabubruch. Die Soziologin und Journalistin schreibt das, was man nicht schreiben soll. Mehr Kinder statt Migranten. Hetero ist die Norm. Sprechen wir offen über unsere Geschichte. Elsa Mittmannsgruber bricht satte 64 Tabus und sagt damit dem Kampfbegriff rechtsextrem den Kampf an. Denn mit ihm wurden wir alle in Ketten gelegt. Doch jetzt ist die Zeit gekommen, die Ketten zu sprengen. Nur wenn wir frei denken und sprechen können, können wir alle frei sein. Jetzt bestellen auf 1.shop.
Sie haben sich ja die politische Steuerung der Berichterstattung eben in Ihrem Buch genauer angesehen und das auch beschrieben, wie das vonstatten geht. Ich habe ja eine Doku zu den Medien gemacht mit dem Titel Inside Mainstream, was Ex-Mitarbeiter über die Medien berichten. Und da habe ich ja mit vielen Journalisten gesprochen, die mir das auch geschildert haben und gesagt haben, dass sehr wenig gesteuert wird über direkte Anweisungen, also direkte Anweisungen an die Journalisten. Wie also läuft das denn genau ab?
Eine schöne Doku. Ich habe ja die meisten Protagonisten inzwischen persönlich kennenlernen dürfen. Gibt ja inzwischen auch neue Aussteiger, die das ganz ähnlich berichten. Alexander Teske zum Beispiel, der ein Buch gemacht hat über die Tagesschau, wo er 6 Jahre Redakteur war. Der meint, es hätte nur einmal in diesen 6 Jahren einen Anruf gegeben von einer Ex-Kollegin, die Sprecherin von Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident geworden war, also Ex-NDR-Kollegin, und von dem Tagesschau-Planungsredakteur Teske wollte, dass die Meldung über das Treffen Steinmeier mit den Profifußballern Özil und Gündogan abends in der Tagesschau vorkommt. Er meint einmal und sonst nicht. Ich habe ihm in einem Gespräch, was ich mit ihm geführt habe, habe ich ihm versucht zu erklären, warum das völlig normal ist, dass er, der Redakteur, gar nicht so ein kleiner Redakteur, da überhaupt nicht relevant ist für die Struktur, die dahinter funktioniert und die dazu führt, dass die Tagesschau und andere Nachrichtensendungen, andere Magazinformate genau das machen, was die Macht will. Es gibt da eine doppelte Abhängigkeitsstruktur. Wir haben ganz oben bei den Entscheidern und ganz unten Unsicherheit. Mag jetzt bei denen, die sehr viel Geld verdienen, wie Jan Böhmermann mit 1 Million Gehalt oder Markus Lanz mit 1 Million Gehalt, wie Mioska, die pro Sendung 19.000 Euro Moderationshonorar bekommt. Das wäre ein Traum, ne?
Ja.
Da hätte man an einem so einem Vormittag wahrscheinlich erstmal mehr als ein Monatsgehalt drin. Da gibt es schon auch Unsicherheit, weil jeder dieser Positionen durch den Verwaltungsrat der Rundfunkanstalten muss. In diesen Verwaltungsräten sitzen Politiker, beim ZDF sind das 12 Leute, 4 Ministerpräsidenten von den 12. Und die anderen 8 sind im Prinzip Leute, die aus einem politisch bestimmten Gremium gewählt werden. Ich muss also, wenn ich an der Spitze bin, wenn ich, sagen wir, Abteilungsleiter bin, wenn ich Intendant bin, wenn ich Direktor bin, wenn ich irgendeine der politisch wichtigen Redaktionen leite oder so ein Fernsehgesicht bin, dann muss ich durch so ein Gremium und bekomme nur einen befristeten Vertrag mit einem super Gehalt. Selbst, ich habe mir das fürs ZDF angeschaut, selbst der Leiter der PR-Abteilung, würde man sagen, ja okay, ist jetzt fürs ZDF nicht so zentral, selbst der kriegt 15.000 im Monat, der Chefjustiziar kriegt 20.000 im Monat plus Bahncard 100. Und das wird aber in diesem Gremium Verwaltungsrat bestimmt und befristet. Wenn diese Leute also nicht Wohlverhalten zeigen, dann gibt es einfach keinen neuen Vertrag. Ganz unten in der Pyramide bei den einfachen Journalisten haben wir Freiberuflichkeit, feste Freiberuflichkeit. Wir haben gestufte Hierarchien. Ich habe das selbst erlebt. Ich habe ja in den 90ern ein paar Jahre für den MDR gearbeitet, bin da als freier Mitarbeiter eingestiegen, habe dann irgendwann Krankenversicherung bezahlt bekommen, habe irgendwann Urlaubstage bekommen. Es gab also Tage, an denen ich Honorar bekommen habe, obwohl ich gar nicht im Funkhaus war. Dann hätte gewinkt, weiß nicht nach wie vielen Jahren, eine feste Stelle, also ein fester Vertrag mit Kündigungsschutz. Wir haben also eine gestufte Hierarchie, die in Abhängigkeit hält. Für mich als freier Mitarbeiter war immer die Frage, ob ich im nächsten Monat wieder im Dienstplan stehe, ob ich genauso viele Schichten bekomme. Für die Kollegen, die Beiträge produziert haben, war die Frage, ob sie wieder Aufträge bekommen, in welchem Sendeplatz das gemacht wird, ob es eine Wiederholung gibt, die dann auch nochmal bezahlt worden ist. Also man war in ständiger Abhängigkeit. Das führt dazu, dass man sich beobachtet. Die ganz oben beobachten, was Ministerpräsidenten, Minister, die Menschen, die in den Räten sitzen und über den nächsten Vertrag entscheiden müssen wollen. Die ganz unten sitzen, beobachten, was die festen Mitarbeiter, die es geschafft haben wollen, die die wiederum beobachten, was ihre Abteilungsleiter, Direktoren und so weiter wollen. Wir haben also ein super geschichtetes System, was dem einzelnen Redakteur relativ wenig Spielraum bietet. Und dass das jetzt nicht einfach eine Fantasie ist, hat der NDR mit einer großen Untersuchung bestätigt. Da gab es etwas, was sich Klimabericht nennt. Klingt auf den ersten Blick merkwürdig, wenn man an das Metathema Klima nennt. Da ging es einfach um das Arbeitsklima. Ein Kirchenfunktionär, längst in Ruhestand, ist beauftragt worden, die Mitarbeiter beim NDR zu fragen, wie es ihnen denn so geht mit dem, was sie da tun im Rundfunk. 1000 Interviews und große Unzufriedenheit, Angst, gegenseitiges Misstrauen, also keine Atmosphäre, in der Kreativität entstehen kann, in der neue Ideen entstehen kann, in der man auch mal abweicht von dem, was der Mainstream vorgibt, indem man was riskiert, weil die Angst mitschwingt, dass das letzte Mal gewesen ist. Aber das sind die Dinge, die, glaube ich, viel wichtiger sind als die Anrufe, die es natürlich gibt. Natürlich gibt es die Anrufe. Es gibt auch in den Medien Ansagen. Als Sachsen-Anhalt diese Geschichte mit dem Rundfunkbeitrag durchgefochten hat, haben der Ministerpräsident und sein wichtigster Mann im Medienbereich haben sich immer wieder in den Leitmedien geäußert, was sie alles nicht so toll finden beim MDR, das ist der Sender, um den es da geht, was sie da alles nicht so toll finden. Also ich kann mich da auf jeder Hierarchiestufe, kann ich mich da entsprechend orientieren, was ich jetzt am besten mache, damit mein Ministerpräsident die nächste Beitragserhöhung durchwinkt und ich weiter einen Job haben werde.
Also was würden Sie sagen? Der Journalist, der steht ja eben oft nicht so gut da in der Öffentlichkeit. Wie würden Sie sagen? Ist er jetzt also Opfer, Mitläufer oder doch Täter?
Das ist diese klassische Terminologie aus den Entnazifizierungsverfahren. Hängt wahrscheinlich davon ab, wo man gerade steht, aus welcher Position heraus man urteilt. Ob ich das eher in Richtung Opfer, Täter, Mitläufer sehe. Mein Mitleid mit all diesen Redakteuren hält sich in Grenzen. Niemand ist gezwungen, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu arbeiten. Viele, die da länger dabei sind, haben Kredite, haben Familie, haben Verpflichtungen. Ich kenne gar nicht so wenige, die das als einen Job sehen. Einfach das tun, was von ihnen verlangt wird, wie wir es in vielen anderen Bereichen auch haben, die könnte man sicherlich eher als Mitläufer definieren. Wir sehen aber auch, gerade in diesem Rundfunkbereich, sehen wir viele junge Leute, denen alte journalistische Standards, alle Seiten hören, alle Themen auf die große Bühne bringen, die in der Bevölkerung diskutiert werden, die dafür wichtig gehalten werden, die solche Standards über Bord werfen, denen solche Standards nicht mehr wichtig sind, die mit einer aktivistischen Agenda in die Redaktionen kommen und wissen, dass sie die Menschen erreichen, dass sie da platzieren können, die Idee, was alle anderen wissen, dass sie da letztlich Herrschaft ausüben können, weil sie Definitionsmacht haben, weil sie über Deutungshoheit bestimmen können, denen auch die Festanstellung, denen die Karriere nicht so wichtig ist wie die Botschaft, die sie zu verbreiten haben. Also da kann man, glaube ich, schon eher von Medientätern sprechen. Und das ist auf jeder Hierarchiestufe zu finden.
Ja, jetzt sagen Sie, es hat oft wenig mit der Person selbst zu tun, sondern eben mit den Umständen oder dass er halt einfach den Job nicht verlieren will oder dass halt einfach teilweise ihm selber gar nicht auffällt, was da für ein repressives Klima herrscht oder in welche Richtung er selbst gedrängt wird. Also vielfach sind das oft keine bewussten Entscheidungen oder zumindest keine, wo man wirklich eine Freiheit hat, weil man zum Beispiel einen Job behalten will. Aber wie ist es dann, kann man bei der Ausbildung, Sie als Professor für Kommunikationswissenschaften, kann man bei der Ausbildung der Journalisten da irgendwie ansetzen, dass man sie doch in eine andere Richtung bringen könnte, wenn sich das verändern würde, dass sie vielleicht da nicht mehr so mitspielen oder einfach, weiß ich nicht, das System von dieser Seite etwas aufbrechen?
Es beginnt wahrscheinlich schon bei der Rekrutierung. Wer möchte Journalist werden? Wer geht diesen Weg? Ich kenne das ja aus der DDR. Ich wollte in der DDR Journalist werden, weil ich an die Idee Sozialismus geglaubt habe, weil ich die Illusion hatte, mit meinen Mitteln dazu beizutragen, dass diese Idee Wirklichkeit wird, dass das Wirklichkeit wird, was in der Propaganda täglich versprochen wurde, aber offenkundig auch für mich als jungen Menschen ersichtlich nicht Realität war. In der DDR ist niemand in die Leitmedien gegangen, in die Redaktion gegangen, in diesen Journalismusstudiengang gegangen, der in der Opposition gewesen ist. Keiner, der in der Kirche war, der dann, Schwerter zu Flugscharen Anfang der 80er gemacht hat oder dann 89 entweder in der Prager Botschaft saß oder auf der Straße demonstriert hat. Die Leute wären nicht auf die Idee gekommen, in so eine SED-Redaktion zu gehen oder das zu studieren, was ich ja gemacht habe. Ich war ja nicht in einer Redaktion, sondern noch Student, als das System gekippt ist. Also das funktioniert heute auch über die Rekrutierung. Ich war ja über viele Jahre im Auswahlausschuss bei der Deutschen Journalistenschule in München. Das ist die wichtigste, renommierteste Kaderschmiede, wenn man so will, für die Leitmedien. Da saß ich mit einem anderen Kollegen und 6 Leitmedien, Leuten, gestandenen Journalisten, Leuten, die Karriere gemacht hatten in den Leitmedien, und die haben einfach nur geschaut, passen die, die sich da bewerben, ideologisch zu uns? Vertreten die also die gleiche Idee von Gesellschaft, wie wir sie haben? Passen sie auch vom Habitus her zu uns? Tragen sie also diese vierte Gewalt im Körper? Tragen sie im Körper, dass sie andere an den Pranger stellen können, dass sie urteilen können, dass sie uns, den anderen, ihre Moral aufzwingen können? Wer das nicht mitgebracht hat, der ist schon an dieser Stelle gescheitert. Wenn man sich heute die Ausbildung anschaut, dann läuft die entweder in solchen Einrichtungen wie der Deutschen Journalistenschule München, gesponsert von Medienkonzernen und vom Staat, oder direkt in den Medienredaktionen, in Volontariaten. Das ist der wichtigste Ausbildungsweg im deutschen Sprachraum. Da lernt man natürlich auch was übers Handwerk. Vor allen Dingen aber geht es darum, Anpassungsleistung zu zeigen. Ich werde nach dem Volontariat keine Aufträge bekommen, keine Festanstellung bekommen, eher ein Traum für viele Volontäre, der unerfüllbar ist. Ich werde das alles nicht bekommen, wenn ich in diesen 1,5, 2 Jahren nicht mitgeschwommen bin, nicht mitgespielt habe, mich möglicherweise sogar an die Spitze gesetzt habe, also Ideen geliefert habe, die das noch schärfer machen, was die anderen in der Redaktion eh schon gemacht haben. Also wenn man über Ausbildung spricht, muss man schon da ansetzen. Ich habe lange die Idee vertreten, dass die Universitäten da eine Möglichkeit werden. In der DDR hat man das so gemacht, da gab es den gleichen Streit. Die Redaktionen haben versucht, die Volontäre, die jungen, angehenden Journalisten für sich zu gewinnen, die erstmal ein Jahr oder noch länger bei sich zu haben, um sie schon geformt, auch ausgewählt zu haben und dann erst an die Universität zu gehen. Die Uni hat dann immerhin durchgesetzt, dass sie immerhin das Auswahlverfahren gemacht hat. Die Universität hat also entschieden, wer in der DDR Journalist werden konnte, aber genau wie damals ist auch heute die Universität Teil des Machtkonstrukts. Ich kriege da nichts anderes als im Volontariat bei ARD oder ZDF. Man müsste also ganz neu nachdenken, über unabhängige Journalistenschulen nachdenken. Ich weiß nicht, ob ORF1 über sowas nachdenkt. Ich weiß, Tichy hat ein Programm für junge Leute, um die heranzuführen. Rubicon, was es so ja nicht mehr gibt, unter Jens Wernicke, hatte eine Jugendredaktion, wo der Gründer von Rubicon, Jens Wernicke, versucht hat und das erfolgreich auch geschafft hat, eine ganze Schar von jungen Leuten an sich zu binden und denen seine Idee von Journalismus nahezubringen, die auch leben zu lassen. Die konnten da auf Rubicon publizieren. Da gab es dann ein Lektorat, was die kleinen Dinge, die junge Leute halt logischerweise falsch machen, weil sie das Handwerk noch nicht können, dass das ausgebessert hat. Jetzt beim Nachfolger Manova schläft das nach meiner Beobachtung ein. Also da muss gegen Öffentlichkeit, glaube ich, auch gegenarbeiten, muss also eigene Wege in den Beruf für junge Leute anbieten, wenn man dem was entgegensetzen will und nicht möchte, dass die einmal ausgesiebten, ausgewählten Leute von der Bewusstseinsindustrie so geformt werden, dass sie dann nahtlos funktionieren.
Ja, ich denke mir eben, selbst wenn man das System danach ändert, also das Mediensystem danach ändert, aber wenn die Journalisten die Ausbildungen durchlaufen, wo sie ja dann schon mit Gehirnwäsche konfrontiert sind, dann kann das Mediensystem nachher ja noch so frei sein. Sie werden ja trotzdem dann genau in die richtige, wie es heute halt geframed wird, richtige Richtung tendieren.
Das ja, ist auch nicht so einfach. Ich hatte das Glück, in einem Vortrag eine Schülergruppe zu haben. Da war ein Lehrer, der 7 seiner Gymnasiasten zu mir in den Vortrag gebracht hat. Eine mutige Sache. Ich denke mal, er hat die ganze Klasse gefragt. 7 sind mitgefahren und die haben dann auch Fragen gestellt. Ich habe sie ermuntert in der Pause, stellt eure Fragen, damit auch mal ein junges Element in so einer Veranstaltung drinsteckt. Und da meldete sich eine junge Frau, die sagte, ja, sie möchte schon in die Medien, weiß auch, dass sie dafür auf die Universität muss. Gibt's irgendwo eine Möglichkeit, die Dinge so zu studieren, wie ich sie gerade in dem Vortrag da dargestellt hatte? Und gibt's einen Weg in den Journalismus? Sie hat jetzt nicht ORF1 genannt. Ich würde eher vermuten, dass sie sich nicht als konservativ gelabelt hat, sondern eher an andere Medien gedacht hat. Aber es war jetzt nicht für mich nicht so einfach, ihr einen Ausbildungsweg vorzuschlagen, weil es auch noch zu wenig entsprechende Strukturen gibt. Also da muss sicherlich neben den vielen guten neuen Kanälen, die es gibt, muss nachgearbeitet werden, müssen auch Möglichkeiten für junge Leute geschaffen werden, dass sie sehen, ich kann da ein Leben aufbauen. Ich kann da riskieren, nie wieder für etablierte Einrichtungen, Universitäten, Parteien, Medien zu arbeiten, weil das ist ist ja damit verbunden. Wenn ich sage, ich habe ein Praktikum bei, was ich, bei Apolut oder Nachdenkseiten oder Tichy gemacht, dann kann ich vergessen, nochmal bei der Süddeutschen oder beim Spiegel einsteigen zu dürfen, außer ich liefere die Enthüllungsgeschichte. Mhm. Das haben mir auch Kollegen aus den Staats- oder Leitmedien so entsprechend vorgeschlagen. Mach doch eine Enthüllungsgeschichte, dann bist du wieder bei den Guten. Dann können wir dich auch wieder interviewen. Ich dachte, nee, komm, also was ist denn das für eine Idee? Aber da muss man, glaube ich, nacharbeiten und entsprechende vielleicht auch Vorbilder zeigen. Gibt ja ein paar, nicht viele, aber es gibt ein paar junge Leute, die das erfolgreich machen. Sonst ist meine Beobachtung, wird die Gegenöffentlichkeit ja eher von alten Hasen dominiert. Man sieht, sind noch eine Ausnahme, ne? aber sonst sehe ich halt viele Leute, die eigentlich schon auf dem alten Teil sitzen könnten, aber jetzt noch ihre Erfahrungen weitergeben und da gute Kanäle der Gegenöffentlichkeit tragen.
Sie sprechen jetzt eigentlich davon, dass man da parallele Strukturen oder ein Parallelsystem, ein Gegenöffentlichkeitssystem sozusagen da aufbaut, wo man dann auch wirklich eben Ausbildung macht, wo ein Mediennetz ist, wo die dann unterkommen können, also dass man dem da eigentlich wirklich, ja, ein Gegensystem
gegenübersetzt. Ja, Ausbildungseinrichtungen gehören auch dazu. Weiß nicht, ob man gleich in Richtung Universität gehen kann und soll. In den USA, wo ein sehr viel größerer Markt da ist, einfach weil die Bevölkerung sehr viel größer ist, da gibt es ja entsprechende Bestrebungen, dass da Gegengründungen zu den etablierten, vom Machtkartell gekaperten Universitäten da sind. Weiß nicht, ob das in Deutschland geht. Gibt ja entsprechende Versuche, bei denen ich auch zum Teil beteiligt gewesen bin, die aber immer schnell unterwandert und zerstört worden sind.
Ja, das denke ich mir, so dem kommen wir dann allgemein noch. Jetzt möchte ich noch eben, weil wir jetzt viel über Alternativmedien gesprochen haben, die gewinnen ja immer mehr an Bedeutung, aber wie groß schätzen Sie denn Ihre Macht im Vergleich zu den Leitmedien ein? Und auch überhaupt Alternativ-Influencer, Blogger, all das.
Punkt eins, diese Gegenöffentlichkeit gibt es nur, weil die Staats- oder Leitmedien ihren Job nicht machen. Wenn die das machen würden, was sie uns versprechen und wofür wir sie ja zum Teil bezahlen müssen, dann würde es diese ganze Szene nicht geben. Kein Mensch würde Geld und Zeit investieren, wenn er alle Themen und alle Perspektiven beim ORF, beim ZDF, bei der ARD, beim Regionalblatt bekommen würde. Punkt zwei, ich unterscheide in der Begrifflichkeit, das ist ein bisschen anders. Ich spreche auf der einen Seite von Staatsmedien. Da schließe ich auch die großen Medienkonzerne ein, über die wir am Anfang gesprochen haben, weil der Staat auf die eine oder andere Weise Zugriff auch auf diese Angebote hat. Staatsmedien liefern die Moral, die ich öffentlich zeigen muss, um dazugehören zu können. Staatsmedien sagen mir, was ich von diesem Orbán da in Ungarn zu halten habe. Falls ich das anders sehe, halte ich mich erstmal zurück, bis ich weiß, dass mein Gegenüber dies vielleicht auch anders sieht. Schreibe das auf keinen Fall in irgendeinen Antrag, bei dem es um Steuergeld gehen könnte. Also da bekomme ich die Moral geliefert, die öffentlich verlangt wird. Die Milieumedien, das ist mein zweiter Begriff, die Milieumedien helfen mir, mit dem Anpassungsdruck klarzukommen, helfen mir auch nicht verrückt zu werden. Wenn ich die Dinge anders sehe, wenn ich Ungarn zum Beispiel kenne, um bei diesem Fall gleich zu bleiben, wenn ich Ungarn kenne, weiß, wie das da läuft, Orbán anders sehe, dann habe ich ja schnell das Gefühl, dass ich irgendwie völlig auf dem falschen Dampfer bin, wenn ich nur die Staatsmedien nutze. Dann schaue ich in die Milieumedien rein und sehe, okay, ich bin nicht allein, es gibt andere, die das so sehen, es gibt sogar Profi-Journalisten, die das so sehen. Es gibt Leute, die vor Ort sind, die entsprechend berichten, die das so sehen. Also kann ich da in diesen Milieumedien nicht nur Dampf ablassen, nicht nur mit dem Druck klarkommen, sondern zugleich sowas wie Zugehörigkeit entwickeln, sowas wie Identität entwickeln. Identität ist ja immer auch Gruppenzugehörigkeit. Ich kann zu den entsprechenden Sommerfesten fahren. Ich war jetzt gerade beim Nuoviso-Sommerfest, einem dieser Milieumedien, was man wahrscheinlich nicht so kennt, wenn man sich mit Politik und auf eins beschäftigt. Aber da kommen jeden Sommer 500-600 Leute zusammen, die ein paar Tage eine schöne Zeit haben, sehen, dass andere die Welt so ähnlich sehen wie sie selbst und daraus dann Energie schöpfen für das ganze Jahr. Und das ist natürlich eine Macht, die dahinter steckt, den Leuten sowas zu geben. Und es gelingt ja an einigen Stellen auch, in die große Öffentlichkeit zu kommen. Normalerweise bleiben Milieumedien in den Milieus zunächst mal. Bei den Milieumedien kann man, anders als bei den Staatsmedien, nicht allgemeine Sichtbarkeit unterstellen. Man kann jetzt dieses Interview, was wir machen, gut finden. Wenn man es an Leute auf der anderen Seite schickt, dann tragen die den Stempel im Kopf der auf eins verpasst worden ist von den Staatsmedien und werden erstmal die Hände heben und sagen, Gott, jetzt ist mein Handy verseucht, jetzt ist mein Computer verseucht, möglicherweise sind da jetzt sogar Dinge installiert worden, weil dieses komische Video da jetzt auf meinem Kanal gelandet ist, also auf meinem Gerät gelandet ist, da lasse ich mal lieber die Finger von. Das ist also die Macht, die die Staatsmedien haben. An einigen wenigen Stellen ist es den Milieumedien gelungen, öffentliche Debatten zu verändern. Mein Lieblingsbeispiel, Paul Schreier und die RKI-Protokolle. Kein Mensch in Deutschland und auch im deutschen Sprachraum würde wissen, dass das RKI solche Protokolle gehabt hat und würde das heute nutzen können als Argument, wenn Paul Schreier nicht über Jahre da dran geblieben wäre, sich gedacht hat, da muss es sowas geben und das über Gericht mit Anwaltskosten, mit allem Risiko, was damit verbunden gewesen ist, einfach rausgeklagt hätte. Ein zweites Beispiel vielleicht von der anderen politischen Seite, ohne Tichys Einblick wären diese Sachen, Wahlmanipulation, Berlin, solche Sachen wären nicht in die große Arena gekommen. Also es gibt schon die Möglichkeit für Milieumedien da punktuell wenigstens die Dinge aufzubrechen. Und ich denke, das wird stärker werden mit der zunehmenden Professionalisierung auf der Seite der Milieumedien. Mit den guten Journalisten, die es gibt, vielleicht sogar dann irgendwann mit den neuen Journalistenschulen, mit den jungen Leuten, die da kommen. Einer meiner Studenten, Hakon von Holst, hat ja gerade einen Bestseller, Spiegel-Bestseller geschrieben über den Krieg gegen das Bargeld. Also es gibt da auch junge Leute, die jetzt auch entsprechend ausgebildet sind, in den Strukturen drin sind, dass sie ihre Themen, ihre Sicht so platzieren, dass das auch wahrgenommen wird.
Ja, aber man muss ja sagen, das ist ja jetzt nichts Statisches, dass man jetzt sagt, es sind immer dieselben Gruppen von Menschen, die die Milieumedien schauen, sondern die wächst ja auch. Und ich sehe ja in dem eben eine große Macht der Milieumedien, wie Sie die nennen, dass sie ja eben immer mehr Menschen, es wird ja der Begriff aufwecken oder dass sie aufwachen oft verwendet, dass sie immer mehr Menschen halt anstecken zum kritischen Denken und so weiter. Also da sehe ich schon eine große Macht, weil so wie ich das jetzt... Für mich hat sich das jetzt so angehört, das ist so eine statische Gruppe, die Leute, die Milieumedien sehen und die unterhalten sich eh untereinander in der Blase, aber recht viel raus kommt das nicht, weil wenn man es dann irgendeinen auf der anderen Seite schickt, dann blockt der sowieso nur ab. So kann es ja nicht sein, weil sonst würden ja die Zuseher nicht immer mehr werden von den Milieumedien. Das ist das eine und das andere ist, wo man es ja ganz klar sieht, die Macht, das ist bei den Wahlergebnissen, weil ich denke mal, wenn diese ganzen Alternativmedien nicht gewesen wären, dann würden sich die Wahlergebnisse nicht so dementsprechend ändern, wie sie es getan haben.
Ja, die Milieus sind ja erst entstanden. Mein Ausgangspunkt waren ja Staatsmedien, die eine bestimmte Moral vorgeben und ein Publikum, ein bestimmter Teil der Bevölkerung, der damit nicht klarkommt, der sieht, das stimmt so nicht. Das entspricht nicht meiner Lebenserfahrung, entspricht nicht meiner Lebenswirklichkeit. Und je mehr Themen von den Staatsmedien entsprechend belegt worden sind, man kann da, weiß ich nicht, ob man mit 9-11 da anfangen will, ob man in den Jugoslawienkrieg noch zurückgehen möchte, auf jeden Fall mit der Migrationskrise, dann mit dem Klimathema, was ja ab Herbst 18 groß gespielt wird und erst recht mit Corona. Mit diesen Themen sind Milieus entstanden, die es vorher so nicht gegeben hat. Und das hat dazu geführt, dass die Szene der Milieumedien ja aufgeblüht ist. Das, was wir heute haben, ist ja vor 10 Jahren undenkbar. Weil es gibt so ab den frühen Nullerjahren so Pioniere wie Albrecht Müller mit den Nachdenkseiten. Irgendwann gibt es dann, ach gut, mit Hendrik Broder. Dann kommt irgendwann in den frühen 10er-Jahren an Tichy. Und das ist ja eine Entwicklung. All das, was das auf eins gibt es dann mit Corona. Vorher ja nicht denkbar. Das ist ein professionelles, so ein Studio, ne? so ein professionelles Fernsehstudio mit einer professionellen Moderatorin. Ist ja ein Traum für viele, die damals schon im kritischen Milieu waren, in den 10er-Jahren, sowas mal zu haben. Ich war da oft bei solchen Veranstaltungen, wo es hieß, wann haben wir endlich Fernsehen? Das muss doch möglich sein. Es ist dann möglich geworden mit dem Corona-Thema, was eine große Gruppe von Menschen mit Unzufriedenheit erfüllt hat, mit Skepsis erfüllt hat und dazu gebracht hat, das Milieu zu wechseln, nach Kanälen zu suchen, wo die eigene Sicht auf die Wirklichkeit gespiegelt wird, wo man die Informationen findet, die man in den Staatsmedien nicht bekommen hat. Klar, und da steckt natürlich eine Macht dahinter. Insofern ist das ein Kampf, wenn ich von Definitionsmachtverhältnissen spreche, von Deutungshoheit, dann ist das ein Kampffeld und das ist nicht entschieden, wie die Sache ausgeht.
Die Welt ist aus den Fugen geraten. Doch der Wunsch nach Frieden lebt in uns allen. In dieser Zeit haben viele Menschen das Bedürfnis, ein stilles Zeichen zu setzen. Jetzt die Friedensmedaille im Auf-ein-Shop bestellen. Ich habe Nein zum Krieg gesagt. Zeit zum Aufwachen.
Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf-Ein-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. Über 900 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf 1.
Sie haben ja vorher auch über Begriffe eben gesprochen. Ich habe jetzt gesagt Alternativmedien, Sie haben gesagt Milieumedien. Und dann gibt es halt immer diese Einteilung, die eben, die wir auch schon verwendet haben, etablierte Leitmedien, eben im Vergleich zu Alternativmedien oder es gibt dann auch oft neue Medien. Was halten Sie denn überhaupt von dieser begrifflichen Einteilung und auch dieser Zweiteilung? Für mich ist es oft nicht so klar, wer wohin gehört und wo diese Grenze eigentlich genau zu ziehen ist, weil vor allem auch in Hinblick auf die sozialen Medien, ja, Influencer, YouTuber, Blogger, da haben ja auch die Leitmedien ihre Finger drin. Das ist ja nicht nur das alternative Spektrum. Also für mich fließt das alles ineinander. Was halten Sie von dieser Einteilung und überhaupt? Wie kann man die Grenze ziehen?
Deswegen habe ich versucht, diese Begrifflichkeit ein bisschen zu verändern und von Staatsmedien gesprochen. Man könnte statt Milieumedien vielleicht auch staatsferne Medien sagen. Vielleicht gefällt Ihnen das besser als dieses Milieu. Was
ja, aber also wer zählt denn dann zu den Staatsmedien? Das ist ja nicht nur der Rundfunk, ja, sondern wer ist das? Wer sind alle Leitmedien und wo hört diese Grenze oder Staatsmedien? Wo hört diese Grenze auf? Das ist halt immer so spannend.
Ja, deswegen wäre, wenn der mein Gegenpol staatsferne Medien heißen würde, wäre die Grenze ziemlich klar. Dann wäre alles das staatsfern, was keinerlei Unterstützung vom Staat bekommt. Wir hatten jetzt ja in Österreich diesen interessanten Fall, dass, glaube ich, Express plötzlich Medienförderung bekommen hat. Österreich unterscheidet sich von Deutschland, weil es ja hier staatliche Medienförderung gibt. Ich weiß nicht, auf eins wird es wahrscheinlich noch nie versucht haben, an diesen Topf ranzukommen. Die FPÖ hat ja an diesen Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP ein bisschen dran gebaggert und gesagt, wenn, müssten wir das irgendwie anders verteilen. Jetzt gab es mal, glaube ich, Express, die da irgendwas bekommen haben. Das sind natürlich die Parteien, die sich um den Staat scharen und davon leben, sind natürlich gleich hochgesprungen und haben gesagt, da müssen wir irgendwas, das muss irgendwas schiefgelaufen sein. Also alle, die nichts vom Staat bekommen, vom Staat eher bekämpft werden, indem Banken zum Beispiel dazu gebracht werden, dass Konten gekündigt werden, das macht ja kein Bankvorstand von alleine. Das macht er, weil Leute, die entweder direkt vom Staat kommen oder vom Staat bezahlt werden, ihn entsprechend unter Druck setzen. Kann man all diese NGOs dazu zählen, die die zentralen Narrative verbreiten, die dann dem Bankvorstand schreiben, wissen Sie eigentlich, dass Sie da ein Konto von auf 1 haben? Ist jetzt ein Platzhalter, wir können einen anderen nennen. Wissen Sie, was die machen? Wissen Sie, wie die von den Staatsmedien gesehen werden? Dann kommt der Bankvorstand dazu, selbst so eine eigentlich banale Selbstverständlichkeit. Wenn ich Opposition sein will, wenn ich politisch tätig sein will, dann brauche ich irgendwo eine Bankverbindung, selbst das in Frage zu stellen. Also alle, die keinerlei Unterstützung vom Staat haben, wären für mich staatsfern. Alle anderen würden bei mir zu den Staatsmedien zählen. Und das sind auch die großen Konzerne, die Vergünstigungen bei der Mehrwertsteuer haben. In Deutschland wird jetzt gerade diskutiert, ob man das nicht für die Konzernmedien, wie gesagt, das sind Multimillionen-Euro-Familien oder sogar Milliardärsfamilien, ob man denen nicht diese Mehrwertsteuer erlässt, weil sie ja diesen teuren Zusteller mit Mindestlohn haben, weil sie zu kämpfen haben mit der Abonnentenflucht, was ja auch mit den Inhalten zu tun hat. Aber darüber redet keiner. Die Leute reden über die armen, reichen Verleger, die es nicht mehr schaffen. In der Schweiz gab es sogar eine Volksabstimmung dazu, ob man nicht Milliarden Franken in eh schon ultrareiche Familienunternehmen stecken möchte. Wir könnten, wenn man diese Begrifflichkeit ein bisschen sortieren möchte zwischen Leitmedien, Alternativmedien, könnte man natürlich auch so einen Kanal wie Nios dazu rechnen, der von einem ultrareichen Menschen unterstützt wird. Frank Gotthardt, der hat sein Geld verdient, indem er Software für Arztpraxen mit staatlichem Segen, mit staatlichen Akteuren dahinter, gibt ja mittlerweile Recherchen zur Verbindung in Richtung Jens Spahn, der hat also damit ein Vermögen gemacht hat und jetzt Öffentlichkeit herstellen will für seine politischen Ansichten. Also wenn so ein Unternehmer offenkundig auch reich geworden auf Staatsticket, wenn so jemand Öffentlichkeit macht, wäre das für mich kein Milieumedium, kein staatsfernes Medium, sondern eher in Richtung Staatsmedium zu verorten.
Aber ist dann nicht, verbirgt das nicht eine gewisse Gefahr, wenn man eben gerade Medien, wo es nicht so klar ist oder wo die Gelder nicht so klar sind, sich die dann oft als eben Alternative oder als Milieumedien ja auch verkaufen und sagen, wir sind Medien von den Bürgern für die Bürger, wir sind Alternativen, Medienrevolution und so weiter. Ist das dann nicht irgendwo eine Gefahr für verdeckte politische Lenkung? Es gibt ja auch immer den Begriff gelenkte Opposition.
Klar, wenn man meinen Ausgangssatz nimmt und sagt, okay, das ist zentral, was in der Öffentlichkeit verhandelt wird, dann liegt es nahe, dass auch die neue Medienszene, die Milieumedienszene unterwandert wird, dass auch da versucht wird, Fuß zu fassen, dass auch da Akteure unterwegs sind, die auf eine andere Rechnung arbeiten. Für NIOS will ich nicht schlecht reden, da arbeiten ja tolle Kollegen. Da arbeitet zum Beispiel Ralf Schuler, den ich sehr schätze, ein Ostdeutscher, der vorher bei Bild die Parlamentsredaktion geleitet hat und jetzt da tolle Interviews macht. Also wir finden auf diesen Plattformen trotz dieser Verbindung zu dem großen Geld natürlich Informationen und Beiträge, die hilfreich sind, wenn ich mich irgendwie informieren möchte. Trotzdem wäre für mich immer das Wichtigste, Kriterium Transparenz. Weiß ich, wer dahinter steht, weiß ich, woher das Geld kommt. Und der Kontrafunk ist ja gerade kritisiert worden dafür, dass anscheinend dort nicht transparent ist, wie die Gelder zustande kommen. Ich finde immer sehr transparent, wie Burkhard Müller-Ulrich das macht. Man hat eine Vorstellung, was das Programm kostet. Wir wissen, dass das ungefähr 2,5 Millionen Euro im Jahr sind. Wir wissen ungefähr aus einigen Hinweisen in der Sonntagsrunde, dass da knapp die Hälfte über Spenden reinkommt. Und wir wissen auch, dass die andere Hälfte von Menschen gezahlt wird, die bereit sind, einen Teil ihres Vermögens für die Aktien von Kontrafunk auszugeben, die also 25.000 Schweizer Franken oder 50.000 Schweizer Franken einsetzen, wo sie keine Dividende erwarten können, sondern letztlich den laufenden Betrieb finanzieren, um eine bestimmte politische Richtung in der Öffentlichkeit zu haben. Ich finde, da ist es vollkommen transparent. Deswegen kann ich diesen Kanal ohne jede Probleme nutzen. Bei vielen anderen ist es auch weitgehend transparent. Also bei Manova zum Beispiel weiß ich auch, dass die von kleinen Spenden leben. Das wird immer wieder kommuniziert. Entsprechend, man hat eine Vorstellung, wie die Budgets da sind. Bei Multipolar, das hatte ich erwähnt, Paul Schreier, da wird das auch transparent gemacht. Da habe ich immer wieder eine Idee, wo das Geld herkommt. Das wäre für mich also ein Qualitätskriterium, um auch Staatsferne tatsächlich sehen zu können als Publikum. Heißt aber nicht, dass ich nicht die anderen Kanäle nutze. Es kommen ja sogar hin und wieder bei den staatlich finanzierten Plattformen Hinweise, die immer dann da sind, wenn plötzlich Machtkämpfe stattfinden. Weil die Verbindung zwischen Frank Gotthardt, NIOS-Finanzier und Spahn habe ich bei Korrektiv gefunden, einem offenkundig staatsfinanzierten Medium. Da gibt es aber einen Machtkampf, weil der Gotthardt halt eine andere Ausrichtung der Union möchte, eine andere Zusammensetzung der Bundesregierung möchte. Wenn solche Machtkämpfe da sind, kann ich plötzlich auch in den Staatsmedien den Kampf um Definitionsmacht, um Herrschaft live verfolgen und kriege dann plötzlich mal Informationen, die man sonst vielleicht eher bei den staatsfernen Medien erwarten würde.
Es ist ja so, dass es ist ja offenkundig und es fällt ja auch jetzt den Staatsmedien auf, dass die Alternativmedien eben immer mehr an Glaubwürdigkeit und Zulauf gewinnen. Und jetzt kommt mir zumindest vor, dass sie sich oft daran orientieren wollen und da ein bisschen auch in dem Bereich fischen und auch gezielt oft Personen einsetzen, die irgendwie konträre Themen abdecken wollen oder einfach, ja, da ein bisschen einfach in das rechte Schwurbeleck sozusagen oft, wie es ja dann genannt wird, hineinfischen wollen mit eben gewissen Personen, gewissen Formaten und damit dann die wirkliche Alternative stoppen wollen, weil sie halt dort das Feld abgraben und dann sagen, ja, wir sind ja eigentlich decken eh alle Meinungen ab und sind ja eh so vielfältig und die Alternativen braucht ihr gar nicht. Liegt da auch eine Gefahr?
Ja, ich habe es so noch gar nicht gesehen, wie Sie es jetzt beschreiben. Ich habe bisher eher beobachtet, dass die Staatsmedien inzwischen dazu neigen, nur noch für die Gläubigen zu senden und zu schreiben. Das beginnt für mich im November 21, als die Spaltung gegen alle, die die Impfung nicht wollen, in Deutschland verkündet wird. Unisono an 2-3 Tagen nacheinander bringen alle Leitmedien Beiträge, die sagen, Schluss mit der Toleranz. Diese Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, die zerstören unsere Gesellschaft. Da müssen wir jetzt hart draufhauen. Ab da habe ich die Leitmedien so gelesen, dass eigentlich nur noch die Botschaften verbreitet werden für die Menschen, die ohnehin dazugehören. Nach der letzten Bundestagswahl hat meine Lokalzeitung wirklich aus jedem Kreisverband berichtet, wie das aufgenommen worden ist von der SPD, von der CSU, was ich fand, bei den Freien Wählern waren die, bei der AfD waren sie nicht, sie haben also seitenweise SPD gedruckt, zum Beispiel bei der AfD, die in meinem Landkreis, glaube ich, so knapp 30% bekommen hat, war niemand, offenkundig, weil die Redaktion schon davon ausgeht, dass ohnehin kein AfD-Wähler mehr das Lokalblatt hat. Aber klar, also ich, jetzt, wo Sie so erzählen, sehe ich diese Tendenz auch. Man kann, wenn man den Anspruch hat, dass weiter unterstellt werden sollte, dass jeder weiß, was in den Staatsmedien an Moral, an Themen vorgegeben wird, kann man nicht tatenlos zusehen, wenn ein Drittel der Bevölkerung, das ist eine Studie aus der Schweiz, wenn ein Drittel der Bevölkerung Leitmedien, Staatsmedien meidet, wo immer es geht. Wir haben die Zahlen zur Beitragsverweigerung in Deutschland, Rundfunkbeitrag, ist ja ein vergleichsweise kleiner Geldbetrag, knapp 20 Euro im Monat. Ungefähr 8% der Haushalte zahlen nicht im Wissen, dass das harte Konsequenzen haben kann, dass man Schufa-Einträge bekommt, dass man mit den Finanzbehörden zu tun hat, dass man möglicherweise seine Kreditkarte nicht mehr nutzen kann, im Extremfall sogar ins Gefängnis gehen muss. Trotzdem machen das relativ viele Leute, im Ostdeutschland noch ein bisschen mehr als im Bundesdurchschnitt. Manche ostdeutsche Bundesländer liegen da schon bei 10%. Also das kann man auf Dauer nicht hinnehmen. Also wird man versuchen, Sendungen, Personen, Positionen zu platzieren, die diese Menschen zurückgewinnen, hat sicherlich auch damit zu tun, dass in den Redaktionen gesehen wird, wie die Fälle davon schon. Das sind ja nicht Menschen, die sozusagen in einem luftleeren Raum leben. Die haben ja auch mit Nachbarn zu tun, mit Freunden zu tun, die hören, was andere davon halten. Die sehen den Unmut, fürchten in Deutschland, vor allen Dingen in Ostdeutschland, sicherlich auch, dass die AfD irgendwann Regierungsbeteiligung hat. Da gibt's ein konträres Programm zum Rundfunk. Da geht es um Grundfunk, geht es um Schrumpfen, wie wir das in Dänemark erlebt haben. Dänemark hat 18 den Beitrag abgeschafft oder hat den Beitrag zunächst mal in den Steuerhaushalt übernommen, hat dann auch geschrumpft, hat die Redaktion also deutlich verkleinert. Da ist der Unmut über den Rundfunk weg. Warum sollte man sauer sein, wenn ein Staat für Staatsknete, Staatsbotschaften sendet? Das ist ziemlich normal. Sauber kann man nur sein, wenn einem erzählt wird, das ist mein Rundfunk, der meine Themen bringt. Also die AfD hat so ein Programm, das in diese Richtung geht, beschränken auf Heimatsender, auf regionale Sachen, auf nur noch Informationen. Also da hat man natürlich Angst in den Redaktionen. Man sieht da seine Fälle davon schwimmen und versucht für den Fall, denke ich, auch vorzubauen. Das muss also gar nicht unbedingt Steuerung und Lenkung sein. Das kann auch aus den Redaktionen selber wachsen, wo es ja immer Redakteure und Journalisten gegeben hat, die den öffentlichen Auftrag, also alle Themen, alle Perspektiven auf die große Bühne bringen, die diesen Auftrag leben wollten und dann oft ausgebremst worden sind von Vorgesetzten, von Mehrheiten in den Redaktionen.
Hm. Ja, ich sehe eben diese Tendenz sehr wohl, eben, dass da einfach versucht wird, zumindest den Anschein zu erzeugen, dass man eben eh vielfältiger wird und immer mehr Meinungen abdeckt. Und gleichzeitig aber eben die echte Alternative dann austrocknet, wie Sie ja selbst gesagt haben, mit Kontokündigungen und so weiter, wie es ja eben auch bei Auf 1 ist. Also die will mal irgendwie still und heimlich verschwinden lassen, austrocknen lassen, wegzensieren. Ja, das ist ja auch ein großes Thema, die Zensur, weil die ja staatlich gefördert sind und halt nur eine Scheinopposition sind, die binnen denen wird weder das Konto gekündigt, noch werden sie zensiert und die anderen verschwinden schön langsam in der Versenkung. Also diesen Austausch da, das sehe ich schon als sehr große Gefahr für die Zukunft.
Klar, zensiert wird nicht nur jemand, der eine gegenteilige Position hat, gerade bei den zentralen Themen, bei denen, die für die aktuelle Machtinterpretation der Wirklichkeit wichtig sind, sondern zensiert wird vor allen Dingen, wer Reichweite hat, wer also gefährlich werden könnte. Und Zensur beginnt erstmal beim Totschweigen. Dann geht's weiter mit Diffamieren. Auf 1 hat das erlebt. Es gibt ja immer wieder mal Kampagnen, wo plötzlich komischerweise auf sehr vielen Kanälen Berichterstattung auftaucht. Und dann geht's um hartes Bekämpfen. Dann geht's darum, dass Kanäle gelöscht werden, dass Konten gekündigt werden, dass auch Angriffe auf Sachwerte stattfinden, dass also Fahrzeuge, Büros und so weiter attackiert werden. Wir sitzen hier in einem Raum, der kein Klingelschild hat, wo also niemand von außen weiß, dass wir hier sitzen können.
Das ist
könnten.
Ganz bewusst. Ja.
Das ist bei relativ vielen Milieumedien oder staatsfernen Medien so. Ich stand oft schon an Stellen, wo ich gedacht habe, wo mag jetzt hier die Fernsehkamera stehen können, weil man berechtigterweise Angst haben muss, dass ein aufgehetzter Mob da kommt und Scheiben einwirft, Dinge beschmiert oder schlimmere Sachen tut, sogar an Körper und Leben geht.
Es wäre ja eigentlich dann ein Kriterium, wo man vielleicht herausfinden kann, ob wer echtes Alternativmedium ist oder staatlich gelenkt, wenn man die Klingel nicht sieht oder schon sieht. Weil der eine muss fürchten, der andere muss scheinbar vor nichts fürchten.
Wäre ein Kriterium, wenn ich denke ja immer an Schleifen, wenn ich also weiß, dass die andere Seite weiß, dass es so funktioniert, könnte man also, um gelenkte Kanäle zu haben, auch da entsprechend vorbauen. Das wäre schon möglich. Aber klar, man kann immer sagen, was nicht bekämpft wird und eine große Reichweite hat, würde mich immer skeptisch machen.
Ja, eben noch zur Zensur, weil das ist auch sowas, es werden ja einerseits eben, wie wir besprochen haben, die Alternativmedien immer mehr, immer größer, auch immer einflussreicher und gleichzeitig auch die Zensur immer größer, gerade in Richtung Desinformationsbekämpfung können wir uns ja noch einiges erwarten, was da noch kommen wird. Wie glauben Sie denn, dass es da in Zukunft weitergehen wird? Sie sind ja gegenläufige Tendenzen, die da
Ja, die Schlachten werden härter werden. Für mich ist ja Ideologie die Machtinterpretation der Wirklichkeit, die sich zwangsweise von der Wirklichkeit entfernen muss, sonst wäre es keine Machtinterpretation. Und wir haben immer mehr Themen, das können wir in den letzten 20 Jahren beobachten, wir haben immer mehr Themen, bei denen Menschen erfahrungsbasiert wissen, dass das, was erzählt wird in den Staatsmedien, so nicht stimmt. Also muss der Kampf um Deutungshoheit, muss der Kampf um Definitionsmacht härter werden und das schließt Zensur ein. Wir sehen es in der Gesetzgebung, wir haben diesen Digital Services Act seit Februar 24, wo das Besteck bereit liegt. Ob es eingesetzt wird, wie es eingesetzt wird, wissen wir nicht. Es ist ja auch ein Machtkampf, der zwischen Europa und den USA läuft. Die Plattformen sind in amerikanischer Hand. Ob dann tatsächlich wieder, wie in der Corona-Zeit, hart gelöscht wird, hart bekämpft wird, hart Shadowban betrieben wird, werden wir sehen. Die Mechanismen sind da, die Strukturen sind da, wir haben also diese ganzen Denunziationsteams und Mannschaften da, wir haben die gefördert mit Staatsgeld. Das alles ist da. Wie stark das eingesetzt wird, hängt dann auch vom Publikum ab, von den Menschen, die sich das entweder gefallen lassen oder nicht gefallen lassen.
Jetzt haben Sie ja auch in gewisser Weise Hoffnung verbreitet. Also es hängt davon ab, wie wir uns verhalten, wie es weitergeht. Und auch in Ihrem Buch Staatsfunk haben Sie ja nicht nur Probleme aufgezeigt, sondern auch versucht, Lösungen zu finden oder zumindest einen Anstoß dazu zu geben. Wie kann denn ein neues demokratisches Mediensystem Ihrer Meinung nach aussehen?
Ja, Hoffnung deshalb wahrscheinlich, weil ich ein optimistischer Mensch bin. Ich habe ja schon einen Totalzusammenbruch erlebt. Habe ja erzählt, dass ich in der DDR Propagandist werden wollte. Zwar Sportreporter, aber trotzdem Propagandist. Dann ist das zusammengebrochen und es ging trotzdem weiter, wurde für mich sogar besser. Ich mache diese Medienkritik seit ein bisschen mehr als 10 Jahren. Am Anfang saß ich mit 4, 5 Leuten bei so einem Vortrag irgendwie am Stammtisch. Inzwischen kommen viele Menschen, die Seele sind voll. Also von daher sehe ich, dass das Potenzial, das kritische Potenzial auch gewachsen ist. Ich habe in dem Buch ja eine realistische Prognose, die sagt, der Staat wird das Märchen beerdigen. Der Staat wird den Schleier wegziehen, wird uns befreien vom Beitrag und wird das Ganze aus dem Staatshaushalt finanzieren. Weil es ist eine Verlockung. Für jeden künftigen Regierungschef ist das eine Verlockung zu sagen, Leute, wir schenken euch knapp 20, in Österreich sogar mehr, wir schenken euch 20 und mehr Euro im Monat, die ihr frei nutzen könnt. Das ist natürlich eine Mogelpackung, weil wir es dann aus dem Steuerhaushalt auf andere Weise bezahlen. Aber das ist eine Verlockung, das zu tun, weil das Märchen nicht mehr verfängt. Wenn ein Drittel der Leute sagen, wir glauben nicht mehr, dass das unser Rundfunk ist, dann macht es auf lange Sicht keinen Sinn, das weiterzuerzählen. Der Trend in Europa geht ganz klar in Richtung Staatsfunk. Ich habe das Beispiel Dänemark erwähnt. Wir könnten über Belgien und die Niederlande sprechen. Wir könnten über Ungarn sprechen. Wir könnten über Länder sprechen, die das nie installiert haben, die von Anfang an auf der Staatsfunklinie gefahren sind. Also das ist eine realistische Prognose. Ich mache ja da in dem Buch auch einen Vorschlag, wie man das Märchen von unserem Rundfunk nutzen könnte für einen kompletten Neustart, der sich auch ein bisschen an DDR-Erfahrungen richtet, wo ja alles rasiert wurde unter dem Schlagwort Abwicklung. So ein Propaganda-Wort klingt ja so wie, wir wickeln ab und dann wieder auf. Da wurde wenig aufgewickelt, aber man hat auf diese Weise selbst Tanker, Rieseninstitutionen mit 10.000 Beschäftigten stilllegen und neu starten können mit den Leuten, die man haben wollte, die sich zum Teil neu bewerben mussten, da Verfahren durchlaufen mussten, die zweifelhaft sind, da will ich gar nicht drüber streiten. Aber man hat es geschafft, Riesentanker zu kleinen Schiffen zu machen, die weiterfahren konnten. Deswegen sage ich, man könnte diese Geschichte nutzen von unserem Rundfunk, die ja weit verbreitet ist. Sonst wäre die Kritik an diesem Rundfunk nicht so stark in allen deutschsprachigen Ländern, wenn man nicht das verinnerlicht hätte, was einem in der politischen Bildung seit Jahrzehnten erzählt wird, und könnte das Ganze sehr viel billiger haben. Wenn mein Vorschlag sagt, 1 Euro im Monat in Deutschland, Österreich ein bisschen schwieriger, weil es viel weniger Haushalte gibt. Aber in Deutschland würden wir mit 1 Euro pro Haushalt und Monat im Jahr auf eine Summe von 500 Millionen Euro kommen. Und für 500 Millionen Euro kann ich 1A Fernsehen machen, kann dazu eine 1A Webseite machen, kann Nachrichtenradios wie Kontrafunk locker finanzieren. Die Benchmark für ein 24/7 Fernsehen auf dem Stand der Technik ist ungefähr 300 Millionen Dollar. So viel hat CNN International, so viel hat Al Jazeera. Das ist ungefähr die Benchmark. Wir könnten also mit 500 Millionen Euro locker super Fernsehen machen in Österreich. Aber auch mit 60-70 Millionen Euro im Jahr könnte ich super Fernsehen machen, wenn ich denn diesen neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf Journalismus beschränken würde, also auf Informationsfunktion. Alle Themen, alle Perspektiven geliefert von Superjournalisten, die nicht Aktivisten sind, die den Leuten nicht erzählen, was sie zu denken haben, sondern ihnen einfach eine Basis liefern, auf der sie dann selbst denken können, auf der sie sich informieren könnten. Damit das funktioniert, brauchen wir Publikumsräte. Wir müssen also Gremien haben, die das kontrollieren. Wir müssen Wege haben, auf denen sich der Mensch, der diesen 1 Euro, ich weiß, es ist ein Zwangsbeitrag, das ist der Pferdefuß an meinem Vorschlag. Mir haben Leute dann geschrieben und gesagt, Herr Mayen, es ist immer noch ein Zwangsbeitrag, ich will nicht mal 1 Euro zahlen. Aber wenn man denn diesen 1 Euro zahlen muss, dann sollte man auch eine Möglichkeit haben, sich so zu beschweren, dass es jeder sieht, dass es vor allem die Redaktionen sehen, ist im Moment nicht der Fall. Die Beschwerden werden einfach abgebügelt. Wir haben eine Quote von, glaube ich, 5 Beschwerden pro Jahr, die für berechtigt gehalten werden in Deutschland. 5. Wenn man die Leistungen in den letzten Jahren nimmt, ist ja unvorstellbar, dass nur 5 Beschwerden von den Gremien, Politik dominiert, für berechtigt gehalten wurden. Also wir brauchen echte Beschwerdewege, wir brauchen Publikumsräte, wo vielleicht ausgelost wird, wo wir dann vielleicht sogar ausgelost werden als Aufsichtsgremium für diesen neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir bräuchten eine andere Art von Beschäftigungsstruktur, weg von diesen Spitzengehältern hin zu Kündigungsschutz, Sicherheit für die Leute, hin zu einer Redaktionsautonomie, die über Statute abgesichert wird. Wir bräuchten da neue Qualitätskriterien, Vielfalt und Transparenz. Sind ja meine Vorschläge, über Transparenz habe ich gesprochen, Vielfalt, also alle Themen, alle Perspektiven. Nicht einfach jemanden ausschließen, weil man ihn für ein Schmuddelkind hält, weil er rechtsextremistisch, verschwörungstheoretisch, whatever ist. Wenn wir die Demokratieerzählung, ist ja noch so eine Meta-Erzählung, wenn wir die ernst nehmen, dann können wir nicht einfach relevante Teile der Bevölkerung ausschließen, indem wir sie für plemplem erklären und irgendwie in eine Ecke schieben. Also das alles müsste in so einem neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk drin sein. Ich kenne den Pferdefuß, es bleibt ein Zwangsbeitrag, über den man sicherlich diskutieren muss, aber es wäre sehr viel billiger als das, was wir im Moment haben. Und es wäre, das ist meine Überzeugung, sehr viel besser. Aber am Anfang braucht man natürlich eine Debatte, ob wir das so haben wollen, ob die Menschen tatsächlich bereit sind, weiter, und wenn es nur 1 Euro ist, weiter Geld zu bezahlen.
Rechtsextrem oder unkorrekt, aber richtig. Das neue Buch von Elsa Mittmannsgruber ist ein einziger Tabubruch. Die Soziologin und Journalistin schreibt das, was man nicht schreiben soll. Mehr Kinder statt Migranten. Hetero ist die Norm. Sprechen wir offen über unsere Geschichte. Elsa Mittmannsgruber bricht satte 64 Tabus und sagt damit dem Kampfbegriff rechtsextrem den Kampf an. Denn mit ihm wurden wir alle in Ketten gelegt. Doch jetzt ist die Zeit gekommen, die Ketten zu sprengen. Nur wenn wir frei denken und sprechen können, können wir alle frei sein. Jetzt bestellen auf 1.shop.
Glauben Sie denn nicht, dass es freiwillig jeder zahlen würde?
Klar, man kann auf Freiwilligkeit setzen. Mein Multipolar funktioniert so, funktioniert ohne Bezahlschranke, setzt darauf, dass es Menschen gibt, die ein Bewusstsein dafür haben, dass eine solche Plattform nötig ist, auch dann, wenn mir manche Botschaften da nicht passen. Aber wir sehen, dass es dann auch Abo-Kündigungen gibt, wenn dann mal ein Interview veröffentlicht wird, was den eigenen Überzeugungen widerspricht. Die haben ja vor der Sommerpause sowas gemacht, wo es um Laborthese, Langzeitwirkungen von einem designten Coronavirus geht. Das hat längst nicht allen gefallen. Manche haben da ihre Abos gekündigt. Höre ich auch von Fair Talk, noch so einem anderen Anbieter. Wenn da mal ein Gast am Tisch sitzt, der einem nicht passt, dann kündigt man das Abo. Aber da brauchen wir, glaube ich, noch mehr Bewusstsein, dass es einfach wichtig ist, alle Stimmen in der Öffentlichkeit zu haben, und dass man dafür dann halt freiwillig auch den Beitrag leistet, den man leisten kann.
Aber jetzt konkret in der Situation, in der wir jetzt sind, und damit auch die Abschlussfrage. Was kann denn jetzt jeder konkret tun, damit er Wandel vorantreibt, wenn er eben nicht mit diesem Mediensystem zufrieden ist?
die Beschwerdewege nutzen, die es gibt, den Unmut öffentlich zeigen, die eigene Meinung kundtun, die Kanäle unterstützen, die den Auftrag Öffentlichkeit leben, die also andere Stimmen, andere Perspektiven so professionell aufbereitet in die Öffentlichkeit tragen, dass man damit tatsächlich was anfangen kann und sich möglicherweise auch selbst als jemand zur Verfügung stellen, der über ein Sachwissen, eine Expertise verfügt, die so noch nicht da ist, die gehört werden müsste. Für mich ist ja immer der wichtigste Ratschlag, rauszugehen aus der digitalen Welt, reinzugehen in die analoge Welt, sich zu vernetzen, sich mit den Leuten zu verbinden, von denen man weiß, auf die kann ich bauen, weil die verlässlich waren in der Zeit, als es drauf ankam. Also diese Vernetzung ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und da könnten dann auch neue Medienprojekte wachsen. Gibt ja Beispiele, wo plötzlich eine Zeitung wie Klartext in genau so einem Milieu entstanden ist, wo zunächst mal Vorträge da waren, wo man sich getroffen hat zu Spaziergängen, zu Demonstrationen und plötzlich entsteht da eine Zeitung, die verteilt wird und mittlerweile, glaube ich, fast eine sechsstellige Auflage hat. Also da kann man auch solche Projekte selber auf den Weg bringen. Warum soll man immer warten, bis andere das Medium endlich produzieren, auf das man wartet? Man kann da auch schon selber was tun.
Wunderbar, dann danke ich Ihnen vielmals, Professor Mayen, für das Gespräch heute. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Liebe Zuseher, wir sprachen heute über den Staatsfunk, über Journalisten als Teil des Systems, über Alternativmedien zwischen Hoffnung und Kontrolle und über mögliche Wege in ein neues Mediensystem. Über all das lässt sich vorzüglich diskutieren. Aber eines ist klar, es muss sich etwas verändern. Auf 1 ist Teil dieser Veränderung. Darum bitte ich Sie, liebe Zuseher, wenn Sie etwas geben wollen und können, freuen wir uns sehr über Ihre Unterstützung. Ich sage Danke und verabschiede mich bei Ihnen für heute, liebe Zuseher. Bis zum nächsten Mal bei Elsa auf 1.